Willkommen bei Hooked on Topic Folge 52. Heute sind mal nicht nur Robin und ich am Start, wir haben auch einen Gast bei uns, nämlich den Ruven. Hallo Ruven.
Hi.
Stell dich doch mal vor für die Leute, die gar nicht wissen, wer du bist. Was machst du denn so? Wer bist du, Ruven?
Mein Name ist Ruven Wegner, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Musik in Karlsruhe. Mhm. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Videospielen, mit der Analyse von Videospielen, also Videospiel-Soundtracks vor allem, mit Musik in Videospielen. Und ich habe sehr häufig euch bei Giga gesehen und bei Hooked. Und jetzt GameStar war ich irgendwie oft mal, also habe ich so vorbeigeschaut, was so der Videospieljournalismus macht und was man da so im Bereich Soundtracks irgendwie noch hervorheben könnte. Also es geht vor allem so um den Umgang damit, wie man das irgendwie analytischer sehen könnte.
Genau. Darum soll es uns heute auch so ein bisschen gehen, weil wir wollen ein an und für sich allgemeines Gespräch führen über Musik in Videospielen und wie man darüber redet, wie wir auch reden über Musik in Videospielen, wenn wir das in Podcasts ansprechen, weil es ja schon bei den meisten Videospielen immer ein Thema ist, ne? Man redet mal über die Musik, sagt, ob einem der Soundtrack gefällt oder nicht, aber man hat jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht die Expertise, wirklich da einzusteigen und zu sagen, okay, genau das macht diesen Soundtrack gut, genau das macht dieses Stück toll oder das hier hat nicht so gut funktioniert. Es ist dann eher so, ja, klingt gut, mag ich, weil es sphärisch ist, ist cool orchestral und das war es so, was so das Vokabular angeht.
Und du behauptest ja, würdest dich damit besser auskennen, weil du es ja studierst. Gibt es denn irgendwie für Leute, also ich bin das da skeptisch.
Klingt so anders.
Ja, es gibt Dinge, die studieren vieles, Leute, die vieles studieren, aber wir wissen ja, es ist auch einfach eine Ausrede, nichts zu tun, wie ich oft schon etabliert habe. Aber bei dir ist das ja offensichtlich nicht der Fall. Und gibt es ja sogar Möglichkeiten für Zuhörer, online das selbst zu überprüfen. Ist das nicht so?
Übergänge. Ja, also das mit dem Studium, da lernt man schon einiges drüber und so und kann sich auch damit irgendwie beschäftigen. Aber so die Forschung wirklich über Videospiel-Soundtracks, die gibt's eigentlich sozusagen nicht. Mhm. Also das hat auch mit dem Studium eigentlich nichts zu tun. Da lerne ich halt so klassisches Handwerkszeug, so ein bisschen mit Komponieren, Klavierspielen und so weiter, was man so fürs Musikstudium generell braucht, aber.
Achso, ich wollte eine scharfe Überleitung, damit du deinen jetzt schon etwas älteren YouTube-Kanal so, ein bisschen pushen kannst und dass die Leute vielleicht auch eben eine Möglichkeit haben, weil die werden ja sehr wahrscheinlich jetzt gar nicht wissen, wer du bist, einfach mal selbst nachzuchecken. Und ich finde, das ist ein ganz schönes oder sogar ein sehr, sehr cooles Ding, was du da gemacht hast, was du da aufgebaut hast. Und wäre vielleicht eine coole Gelegenheit für die Zuhörer auch einmal reinzuhören.
Klar, also da bin ich unter meinem normalen Namen, Ruven Wegner.
Ah, okay.
Da sind halt so ein paar Stücke, die ich mal gemacht habe, hinter denen ich jetzt nicht zu 100% stehe, weil es halt schon älter ist und weil ich mich dann im Laufe der Zeit eher so auf Aufträge spezialisiert habe. Aber ich will auch auf YouTube wieder ein bisschen mehr machen im Laufe der Zeit. Hängt halt immer von der Zeit ab, die man so hat.
Gibt's. Aber wenn du es dann machst, dann findet man dich dort, ne?
Genau.
Genau, oder? Den Link findet da auch in der Beschreibung.
Gibt es irgendwelche Aufträge, die du sagen kannst oder willst? Oder sagst du, nee, das ist eher geheim?
Doch, also im Moment habe ich jetzt Windscape. Das ist so ein bisschen Zelda-ähnliches Spiel. Können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Was jetzt gerade rauskommt, das war so 3-4 Jahre in Entwicklung. Also da habe ich mit 16 angefangen.
Krass, ja.
Und
ich habe in 16 sehr viel WoW gespielt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe.
Ich aber auch. und genau, jetzt habe ich so eins im Auge von einem deutschen Entwickler, was so ein bisschen in die Richtung Journey geht. Aber da ist noch nicht ganz sicher, wer den Soundtrack machen wird, weil natürlich bewerben sich viele Leute und so. Ja, ja. Ich kann es noch nicht sagen.
Also funktioniert es wirklich so, dass dann der Entwickler quasi in den Kreisen, wo die Musiker unterwegs sind, ist es dann Foren oder wo ist das? Dass er dann sagt, wir wollen in diese Richtung gehen, bewerbt euch?
Genau, also ist vor allem im Internet. Also das ist so eine Branche, die halt über Social Media auch funktioniert. Mhm. Viel auf Twitter und da postet der Spielszenen und dann kriegt er halt jeden Tag eine Anfrage von einem Komponisten, weil halt jeder irgendeinen Soundtrack schreiben will.
Okay. Und das ist dann aber, also das heißt dann, machst du dann viel kostenlose Arbeit, dass du quasi komponierst extra für diese Szenen und die dann einschickst? Oder ist das eher so ein, hier ist meine Vita, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, richtet man danach?
Gibt's die und die Fälle? Also viele schicken einfach so ein paar Beispiele hin. Ich bin eigentlich jemand, der findet, man sollte sich für einen Soundtrack einfach einen eigenen Stil ausdenken. Und das ist auch das, wofür ich dann bezahlt werde. Weil ich finde, so ein Soundtrack ist einfach viel Denkleistung. Viel überlegen, wie kriegt man einen guten Stil hin? Wie kriegt man was Besonderes hin? Mhm. Und daher bin ich der Meinung, dass man da einfach eigene Sachen schreiben sollte. Mhm. Und das mache ich auch. Also ich komponiere für jeden, für jede Bewerbung was Neues. Und die Zeit ist es mir auch wert, weil dafür ist es dann auch irgendwie, dafür habe ich dann auch schon meine Zeit investiert, mir schon in der Bewerbungsphase was auszudenken.
Wie viel Zeit ist es denn dann ungefähr so, wenn du sagst, du hast jetzt, weiß nicht, wenn er ja wahrscheinlich keine 10-Minuten-Clip sein, sondern eher kürzere? Oder?
Genau, so Trailer meistens, 3 Minuten irgendwie. Und die Zeit, die man dafür braucht, ist immer ganz verschieden. Also manchmal kriege ich so in 10 Minuten irgendwo was Gutes hin. Ja, manchmal brauche ich ein halbes Jahr für ein Stück und feile dann auch so richtig im Detail. Das ist immer verschieden. Kann man gar nicht genau sagen, komischerweise.
Ja, wie geht's dir denn, weil wir vorher mal ein bisschen geschrieben haben drüber, wie geht's dir denn, wenn du so in, sei es bei der GameStar, sei es bei uns, sei es bei anderen Videospielpublikationen, darüber liest oder hörst oder das siehst, wie da über Videospielmusik gesprochen wird? Findest du, da gibt's noch Ansatzpunkte, wo du sagen würdest, nee, hier und hier und hier finde ich's schade, dass irgendwie, was weiß ich, die Tiefe fehlt oder bestimmte Aspekte nicht besprochen werden? Ist das etwas, was dir am Herzen liegt?
Eigentlich schon, ja. Also ich erwarte das natürlich nicht von Leuten, die sich halt mit Musik ansonsten nicht so beschäftigen, sondern halt andere Stärken einfach haben. Aber man merkt schon, dass da einfach bei niemandem so wirklich der Fokus liegt. Also so am ehesten in die Richtung habe ich das mal bei IGN gesehen, dass da so Videos gemacht werden über den Soundtrack in Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Mhm. Aber selbst diesen Videos fehlt es einfach an Tiefe irgendwie. Also die sagen halt Sachen, was man irgendwie so fühlt, wenn man den Soundtrack hört und so, und das ist auch völlig okay. Aber das kriegt man auch in einem normalen Review eigentlich. Mein Problem ist vielleicht eher sogar, dass wir heutzutage so mit Top-Soundtracks fast überflutet werden. Mhm. Also es kommt, früher war das ja eine Besonderheit, dass man sagt, oh, und das hat auch noch so einen krassen Soundtrack. Mittlerweile ist es eigentlich jedes zweite Spiel, wo man sagt, hat mich irgendwie beeindruckt.
Ja, es fällt viel öfter auf, wenn die Musik nicht beeindruckt.
Also genau.
Das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich halt ein Spiel spiele und ich merke so gar nichts bei der Musik, dann ist das schon etwas, wo ich dann irgendwann nicht jetzt bewusst sage, ah, das finde ich super scheiße, sondern irgendwann, irgendwas fehlt da, weil das so tatsächlich, wie du sagst, irgendwie normal schon geworden ist, dass sie, wenn sie mich nicht unbedingt umhaut, mich doch irgendwie emotional abholen kann.
Genau, ja. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, dass in einem Spieletest dann häufig die Musik einfach so ein bisschen also selbst wenn sie sehr gut ist, wird dann halt gesagt, ja, und wir haben einen guten Soundtrack und so. Aber als Hörer von einem oder als Leser von einem Spieletest kennt man es halt mittlerweile eigentlich schon, dass der Soundtrack einfach gut ist. Mhm. Also das ist so eine hohe Qualität von Soundtracks, die sich eigentlich angebahnt hat. Aber da ist es jetzt schwierig, nochmal einen draufzusetzen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich im Laufe der nächsten Jahre irgendwie versuchen will, dass die Musik halt wirklich so einen eigenen Charakter hat, dass Leute das auch hervorheben und dass eben nicht einfach gesagt wird, ja, das ist wieder ein guter Soundtrack, weil das gibt's halt heutzutage einfach oft.
Ja, ja.
Die Qualität von Videospielmusik ist einfach in den letzten Jahren stark gestiegen.
Genau, ich glaube, deswegen fanden Tom und ich das auch so interessant und so gut, dich mal einzuladen, weil halt, du trittst ja wirklich an die Redaktion heran mit dem Plan, ich würde gerne eben einfach schaffen, dass dieses Thema nochmal mit, ja, das sagst du vielleicht ja nicht so, aber mit mehr Kompetenz war, aber bedeutet es im Endeffekt angegangen wird. Und das ging ja auch, also Tom hat es ja gerade schon sehr, sehr gut gesagt, ne, wir haben halt eine extreme Wertschätzung für Soundtracks, Tom und ich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als woanders in der Redaktion. Also ich glaube, in unseren Podcasts und Videos verbringen wir manchmal deutlich mehr Zeit bei Soundtracks, als andere Redaktionen tun. In meinem Nier Automata Review habe ich ganz zum Anfang, bevor ich über Gameplay geredet habe, erstmal 5 Minuten oder 10 Minuten über den Soundtrack geredet. Aber es ist natürlich, wie auch gerade erklärt, eben auf so einer rein emotionalen Ebene oder im Falle von Nier kann ich sagen, das Gameplay, das passt sich dem Gameplay an und der Text verändert sich, aber auf diese technische Ebene zu gehen, ist natürlich im Grunde unmöglich für uns, es sei denn natürlich, wir ziehen Fachliteratur hinzu und lernen da wirklich was hinzu. Deswegen gibt's denn da, siehst du irgendwelche Möglichkeiten für halt Redakteure oder müssen gar nicht Redakteure sein, können auch einfach Leute, die einen Blog haben oder sowas. Siehst du eine Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht in der Materie drin sind, diese Berichterstattung in irgendeiner Art und Weise anders zu gestalten, wo du sagen würdest, da würde dem mehr Rechnung getragen werden, das wäre besser für diesen Bereich?
Also es wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn es mehr Leute so machen würden wie ihr. Also okay. Dass man sich einfach Zeit nimmt, weil selbst wenn man jetzt irgendwie ein Fachwissen nicht hat in dem Bereich, was man echt nicht erwarten kann von den Leuten, wenn man sich Musik bewusst macht und wirklich bewusst zuhört, wach zuhört und die nicht so als so eine Nebenerscheinung wahrnimmt, sondern wirklich sich Gedanken macht, was passiert da im Moment, dann findet man schon ganz viele Sachen von alleine, ohne dass man da irgendwie wissenschaftlich rangehen muss. Mhm. Das Problem bei der Wissenschaft ist, auch da gibt es einfach viele Sachen, die irgendwie, gerade im Musikbereich, die irgendwie noch nicht so ganz erforscht sind, wo man irgendwie alles so ein bisschen flapsig ausdrückt.
Okay.
Daher könnte ich jetzt auch gar nicht besonders viel Fachliteratur irgendwie hier hinbringen oder okay. so, gerade im Videospielbereich. Das ist sowieso schon nochmal ganz exotisch für die Leute. Aber ich merke es schon im klassischen Musikbereich, wo ich mich eben auch irgendwie viel versuche irgendwie weiterzubilden. Also ich will viel über ältere Komponisten lernen, über Musikgeschichte und so weiter.
Eminem.
Genau.
Ältere Komponisten halt, ne?
Den kennen die Leute, den kennen die Kids von heute nicht mehr, Tom. Die hören doch nur noch Macklemore und so.
Genau.
Also ich will nur sagen, ich verstehe dich. Ich bin da ganz bei dir.
Irgendwann ist auch das Klassik.
Genau. Also ich würde mal sagen, so. Entschuldigung. Kein Ding. Ich würde sagen, so mein Interessensgebiet geht so von Bach bis Gustav Mahler ungefähr, so in der klassischen Musik. Also bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir eben den Übergang zur Kunstmusik, zur neuen atonalen, dissonanten Musik und so weiter. Zeitgenössische Musik. Und selbst da merke ich einfach, dass man ohne eine besonders fundierte Argumentation ziemlich weit kommen kann. Also wenn man einfach nur sagt, da fühle ich das und das, da mache ich das und das, gibt es einfach viele Leute, selbst in diesem wissenschaftlichen Bereich oder Musiktheorie nennt man das dann, die mit recht einfachen oder recht leicht hergeholten Formulierungen da irgendwie durchkommen.
Das gefällt mir aber eigentlich, also das finde ich gerade voll interessant, weil ich hätte jetzt ehrlich erwartet, dass halt das, was etwas sehr durchstudiertes ist, was sehr eben sehr einfach, oder nicht sehr einfach, aber sehr ausführlich in Fachterminologie aufgebrochen wurde, wobei man dadurch natürlich auch immer Gefahr läuft, wenn das passiert. Und das ist vor allen Dingen, also ich kenne das halt von Filmen, dass das dort viel passiert in bestimmten Kritikerkreisen, ist halt, und in Videospielen ist es noch ein viel größeres Problem, dass ja dann oft Kunst runtergebrochen wird auf Bereiche, ne? Nach einfach bewertbare Bereiche, wir sagen mal der Waschmaschinentest. Dass das hört sich jetzt, was du sagst, es ist natürlich auch keine Kritiker, sondern es ist ja was Wissenschaftliches, es ist ein ganz anderer Bereich. Aber was du sagst, hört sich dann für mich tatsächlich so an, aus der Ferne, als ob halt dann eine Kunstform, die ja viel emotional bewegen will, auch auf dieser Ebene vor allen Dingen bewertet wird. Nämlich als Kunstform, die vielleicht gar nicht so richtig im Sinne von Mathematik wissenschaftlich irgendwie aufgebrochen werden kann.
Aber ich meine, das gibt's ja trotzdem, ne? Du kannst ja festmachen, also das kenne ich auch nur oberflächlich, wenn ich, meine Freundin zum Beispiel sieht gern Todd in the Shadows, das ist so ein Musik-YouTuber, der sich viel auch mit Popmusik auseinandersetzt. Wenn, da gibt's halt vorhandene Muster, die dann immer wieder benutzt werden, wo schon Sachen verwendet werden, bei denen man weiß, dass sie funktionieren. Und das empfindet man dann als langweilig, weil man es eben schon 20.000 Mal gehört hat. So, also auf der Ebene kann man es ja schon runterbrechen, dass man sagen kann, okay, so funktioniert Musik.
Ja.
Und die wissen, wie es funktioniert, also machen sie es auch so. Genauso gibt es ja dann auch trotzdem sowas wie Innovation in Musik, wenn dann mal was gemacht wird, was man noch nicht so kennt.
Genau.
Ja.
Genau. Und diese Innovation irgendwie ans Tageslicht zu bringen, das wäre so meine Aufgabe.
Es gibt gab jetzt erst bei Anthem, dem neuen BioWare-Spiel, da wurde der Soundtrack komponiert von Sarah Scheckner. Und wir haben zum ersten Mal ein Theme aus diesem Soundtrack gehört auf den Game Awards letztes Jahr, ne?
Ja.
Genau. Und die benutzt irgendeine Art von elektronischer Bearbeitung, um einem Chor so ein Schwingen zu verleihen, wodurch er sehr alienhaft wirkt, was dann sehr passt zu Anthem. Wo wir beide,
ich glaube, es war, also zumindest in der Live-Fassung, die auf den Game Awards gespielt wurde, war sie selbst. Da hat sie selbst gesungen und ihre eigene Stimme mit dem Ding
angeguckt. Genau, aber es war ja im Hintergrund der Chor auch zu hören und sie hatte halt dieses, was auch immer es für ein Gerät war vor sich, das müsste man dann tatsächlich mal nachschauen, um dann zu gucken, wie das eigentlich funktioniert. Aber das war halt cool und da dachten wir uns beide halt, oh okay, so in der Art haben wir es jetzt auch noch nicht gehört, obwohl es bestimmt nicht komplett neu ist oder sowas, aber genau, es hat sofort für Gänsehaut gesorgt.
Ja.
sowas finde ich dann halt auch cool und da reden wir dann halt auch drüber oder versuchen zumindest in unserer Kapazität drüber zu reden.
Ja, sowas finde ich auch toll. Also wenn man einfach irgendwie so Innovation im Musikbereich mitbekommt. Und daher
ich habe halt nur Angst, dass ich sie oft gar nicht mitbekomme, so, dass ich irgendwie was höre und dann so, dann so denke, ja, das ist jetzt ein orchestraler Soundtrack und jemand, der sich damit auskennt, denkt sich, ja, nee, guck doch mal, was die hier gemacht haben. So.
Also ich weiß es, also ich dieses Gefühl habe ich bei halt zwei Spielen und das sind die beiden Klassiker. Drakengard ist so das eine, wo ich halt sage, ich habe noch nie so Musik gehört wie in Drakengard, weil es halt wie Lärm wirkt, der aber trotzdem melodisch ist, aber ganz bewusst nicht diese den Strukturen folgt, die du halt, die du ganz also die erwarte ich nicht bewusst, dass ich sage, ah, ich kenne mich Musik aus, jetzt kommt das. Sondern wenn du Musik hörst, erwartest du dann ja oftmals schon irgendwie, dass es dann in diese Tonart einnimmt oder dann so abklingt. Und Drakengard macht halt ganz oft einfach das nicht. Sodass du ständig das Gefühl hast, irgendwie, ah, das muss noch eine Note gespielt werden. Oder ah, da wurde eine zu viele gespielt. Das mag ich sehr. Und das gleiche Gefühl hatte ich dann tatsächlich auch bei dem ersten Nier, wo ich so das Gefühl hatte, wir haben hier einen Final Fantasy Soundtrack, der aber anders funktioniert, der weg von der Epik hingeht, mehr ins Intime. Aber ich könnte dir jetzt nie begründen, wie, wo das, ob das einfach nur Amy Evans Stimme ist, ob das irgendwie der Keiichi Okabe und seine Komposition ist. Genau. Das könnte ich dir nie verraten. Was ist denn so ein, um mal konkret zu werden, wenn du sagst, Innovation, siehst du so ein bisschen auch das zu verdeutlichen als so dein Aufgabenbereich. Gibt es da irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren konkrete Titel, die da in den Sinn kommen würden, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich so nicht erwartet oder das ist in irgendeiner Art und Weise was Neues, was Aufregendes?
Mhm. Also es gibt einen ganz fetten, den ich auch immer, wenn ich über das Thema spreche, anführe. Und das ist das neueste Zelda-Spiel, also Breath of the Wild.
Oh, ja.
Ja.
Mhm.
Wo ich einfach sage, das ist so in den letzten 5 Jahren für mich so der interessanteste Soundtrack gewesen, den ich gesehen habe. Es gibt aber auch viele kleinere Beispiele.
Kannst du vielleicht kurz, wenn wir da sind, das ein bisschen ausführen?
Gerne, da könnte ich stundenlang drüber reden.
Du besser, wenn wir zuerst die Beispiele nennen und dann ausführlicher werden?
Ich finde, wir können direkt mal bei Zelda bleiben.
Ja, würde ich auch sagen, weil ich finde auch gerade, es ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, weil man da vielleicht nicht sofort drauf kommen würde, weil es ja so voll wenig Musik, warum soll ich
das sagen? Genau, und das war ja auch so die Auffassung am Anfang, dass die Leute gesagt haben und wir ja auch, okay, Soundtrack wurde hier im Vergleich zu den Vorgängern zurückgefahren. Ja. Weil wenn du in der Welt einfach nur stehst und rumgehst, spielt doch eigentlich erstmal gar keine Musik, oder? Die kommt doch immer nur pointiert an bestimmten Stellen.
Das ist auch was, was mir damals sehr, sehr krass aufgefallen ist. Das kam ja zeitgleich raus mit Horizon Zero Dawn. Mhm.
Und Nier Automata.
Und Nier Automata. Und über diese beiden Soundtracks wurde sehr viel gesprochen. Mhm. Und Zelda war immer so, so ein bisschen das schwarze Schaf, wo alle so gesagt haben, ja, Musik fand ich ganz gut, war halt sehr wenig. Und hat mich jetzt irgendwie nicht umgehauen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie zum ersten Mal wirklich gemerkt, das ist ein interessanter, ganz toller Soundtrack. Und an vielen Leuten zieht es halt leider einfach aufgrund da vielleicht von fehlender Berichterstattung zu dieser Musik, zieht es einfach wirklich vorbei und der kommt einfach nicht so an bei den Leuten. Und das fand ich eigentlich sehr schade, weil das war wirklich ein tolles Beispiel. Und wenn ich das noch ganz kurz und wenn man diese Beispiele auch öfters hat und öfters hervorhebt, dann wird es auch mehr Soundtracks geben, die so in die Richtung gehen, die ein bisschen innovativer sind.
Ja, bei Zelda war es wahrscheinlich auch der Fakt, dass es ein bisschen subtiler ist einfach als Soundtrack, ne? Weil bei Nier Automata, das geht ja gleich groß los mit den großen Stücken direkt der Anfang, wenn du in dieser Shoot-'em-up-Passage bist, da hast du ja schon das erste Mal so, denkst dir, oh krass, okay, das ist einfach tolle Musik, die hier spielt. Und ich meine, Zelda hat das ja auch so ein bisschen, ne? Du hast diesen Klangteppich, wenn die Welt enthüllt wird, ne? Wenn du zum ersten Mal auf den Berg gehst und dann siehst du die große Welt vor dir, da hast du einmal anschwelende Musik und danach fährt es ja total runter und dann ist es nur die Welt und du. Und dann halt zu einzelnen Punkten, wenn du zum Beispiel diese, wie heißen sie denn? Die Viecher, die
diese Koroks,
den Spinnen, die Koroks, die Sci-Fi-Viecher, die einfach folgen mit den
Laserschießen.
Die Wächter, die Guardians. Da ist es ja dynamische Musik, genau, dieses sehr stressinduzierende, was dann da teilweise läuft. Oder halt, wenn du in den Bestien bist oder so, da spielt dann Musik. Aber es ist halt so subtil.
Genau. Und das ist das Spannende eigentlich, weil das ist ein systemischer Soundtrack. Das bedeutet, so wie man damals von, ich weiß nicht, ob das erste Zelda oder Link to the Past war, damals hat man ja auch gesagt, an das Spiel wollen sie irgendwie so anknüpfen, man geht einfach irgendwo hin, erlebt was. Und das ist alles so ein bisschen zufallsgeneriert oder es wirkt halt organisch, auch wenn es das damals natürlich noch nicht war.
Ja.
Das hat man jetzt ja heute irgendwie nochmal versucht im Open-World-Bereich. Und genau das findet man in der Musik eigentlich auch. Also dadurch, dass es eben wenige Melodien gibt, wenig jetzt große Orchesterstücke oder so, viel mehr Klavier, kann man es viel häufiger machen, dass die Musik irgendwie so ein bisschen zufällig reingestolpert wirkt. Also viel organischer, dass man merkt, okay, aus irgendeinem Grund kommt da jetzt Musik. Die ist auf dem Klavier, das ist nicht mal eine richtige Melodie, sondern das sind einfach nur einzelne Töne.
Ja, genau.
Genauso wie das ein MIDI-Keyboard oder wie man das mit dem Computer einfach nachgenerieren könnte. Also das wirkt erstmal alles extrem lebendig. Dadurch, dass es eigentlich nicht so eine lebendige Musik ist, also nicht mit Orchester, Flöten, tausend Sachen irgendwie, die passieren, sondern einfach nur so ein paar Töne. Aber man hat irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Musikstücken. Man weiß, okay, da kommt jetzt irgendwie was, da kommt wieder was. Der Soundtrack ist meistens atonal, oder nicht meistens, aber hin und wieder. Also es gibt auch überhaupt kein harmonisches Empfinden, das man irgendwie hat, dass man denkt, ah, da kommt ein Akkord und da passt es dazu, sondern das sind irgendwelche Töne. Dadurch entsteht gleich mal so ein Gefühl von, okay, das ist wirklich was gerade entsteht. Und das ist was bei Musik eigentlich in der DNA von Musik drin ist, dass Dinge einfach spontan entstehen. Die Musik hat ja eine irrsinnig lange Tradition von Improvisation, also im Mittelalter, in der Renaissance und so. Da war Musik einfach was, wo man sich getroffen hat, zusammen Musik gemacht hat. Das ist schon mal der erste Punkt, der da interessant ist. Dieses Improvisatorische eigentlich.
Und das passt ja auch sehr gut zum Gameplay. Da wirken ja die Aufgabenbereiche vom Soundtrack und vom Spiel, so ist für ein Spielsystem von Spielmechanik sehr so, dass die Hand in Hand gehen.
Genau, das finde ich ja auch das Faszinierende, dass Breath of the Wild so ein Beispiel ist für ganz viele Spielsysteme, die eigentlich perfekt ineinander irgendwie greifen, dieses Kochen, dieses Erkunden der Welt und so. Und dass die Musik auch so ein Teil ist, der es so richtig gut geschafft hat, sich da einzugreifen und da zu passen. Du hattest jetzt die Eröffnungssequenz erwähnt. Das ist auch was, womit ich mich länger mal beschäftigt habe. Das ist super spannend. Man wacht in dieser Höhle auf und man hört eigentlich am Anfang nur so ein Brummen von diesen Geräten, weil das ist ja so was Technisches, was in dieser Höhle irgendwie ist. Und man hört am Anfang die Fußstapfen, wenn man da rumläuft.
Ja.
Man hört das Wasser, was ja auch so irgendwie als natürliches Element irgendwie gilt, weil Link in dieser Flüssigkeit irgendwie liegt. Und dann beginnen Systemsounds eigentlich. Man öffnet eine Truhe und dann kommt das Schwert und dann kommt dieses Jingle.
Ja.
Und das wird in vielen Spielen ja im Tutorial-Bereich zum Beispiel irgendwie abgestellt.
Ich will mal kurz fragen, Systemsounds sind einfach Sounds, die an eine Aktion gekoppelt sind?
Genau. Okay. Also man könnte sagen, diegetisch in dieser Spielwelt stattfinden, sondern welche, die vom System kommen, von den Menüs und so weiter. Und viele Spiele machen es so, gerade im Tutorial-Bereich, dass sie dann gemutet werden, dass man die einfach stumm schaltet, damit die Atmosphäre irgendwie stärker ist. Weil sowas stört ja eigentlich, sowas reißt einen raus. Zelda macht es nicht. Diese System-Sounds, diese Jingles, die man ja in der Reihe, also das ist auch irgendwie ein lustiger Rückblick, die man in der Reihe ja auch schon seit Ewigkeiten kennt, die werden hier wirklich integraler Bestandteil der Sounderfahrung. Und allein schon dadurch wird direkt am Anfang alles irgendwie miteinander kombiniert. Es gibt keine Musik, sondern es gibt wirklich nur die Geräusche in der Höhle, die auch wieder so einen Dualismus haben. Also einerseits Naturgeräusche, dieses Tropfen von den Wänden, das Wasser, die Fußstapfen und so. Gleichzeitig immer dieses Brummen von den Geräten. Und das ist ja auch ein Riesenthema in dem Spiel, die Kombination von Natur und Technik. Und leider auch von den anderen Spielen, die in dem Moment rauskamen, also Horizon und
Tomata. Stimmt, cooler Punkt.
Und da kann man aber übrigens auch toll vergleichen, wie das andere Spiele musikalisch regeln, dieses Problem. Und Zelda macht es ebenso, durch diese Überlagerung dieser zweier Klangwelten. Auch interessant, wenn man sich diese Strukturen in der Höhle anschaut, da sind auch ganz verschiedene kulturelle Einflüsse drin. Also man sieht so irgendwie gemalte Sternenhimmel, die dann irgendwie leuchten. Es gibt so Formationen, die an so japanische Tonkrüge erinnern, also auch so asiatisch angehaucht natürlich. Und dann kommt man raus und plötzlich wird der Klang zur Musik, weil Link läuft da so auf den Berg hoch und man hört die Fußstapfen natürlich, dann auf dem Gras. Und parallel dazu fängt die erste wirkliche Musik an, und zwar das Klavier, was so zwei Akkorde immer hintereinander spielt. Und das ist natürlich analog zu den Fußstapfen. Hm. Also das ist so ein ganz weicher Übergang. Mhm. Und man wird so ganz subtil eigentlich, aber auf, mit so einer kleinen tollen Idee eigentlich in die Soundwelt von dem Spiel, dann, also in die musikalische Welt von dem Spiel eingeführt. Davor war es nur die klangliche, die Soundeffektwelt. Dann kann man noch weiter analysieren, dann steht er da an der Klippe und man sieht die Spielwelt zum ersten Mal. Also das ist allein schon ein dramaturgisch wichtiger Effekt im Spiel, ja, oder ein wichtiger Punkt. Und man hört dann, soweit ich mich recht erinnern kann, hört man einmal das Hauptthema des Spiels mit einer Trompete. Und die Trompete ist ein Instrument, das man auch aus der Zelda-Reihe ja kennt, weil es sowas Mittelalterliches hat, ja, so eine Fanfare. Danach hört man so eine Art Sumpfflöte, also irgendwie so, ja, so ein Instrument, was eben aus den Waldbereichen kommt. Ich weiß aber nicht genau, woher.
Ach so, sogar Sumpfflöte, nicht Sumpfflöte.
Genau, okay. Sumpfflöte. Also sowas, was man so aus den Urwaldbereichen kennt. Okay. Aber ich weiß nicht genau, was das für eine ist. Mhm. Und das Klavier eben. Und das sind so die drei Kernbestandteile. Also man hat einerseits das Naturelle durch diese Flöte, man hat das Archaische durch die Trompete, dieses mittelalterlich-mäßige, Zelda-artige, und man hat das Klavier, was wir jetzt so als neues Instrument für das Spiel kennen. Weil vorher hat man eigentlich selten so Klavier-Soundtracks gehabt. Zelda Breath of the Wild hat ja einen totalen Klavier-Soundtrack. Mhm. Ganz viele Stücke, die nur mit Klavier sind oder Klavier und Orchester und so. Und das bringt uns auch wieder zum spannenden Punkt. Und zwar, wo eigentlich die musikalische Tradition von diesem Soundtrack herkommt. Ganz viele Soundtracks basieren eigentlich auf so einer Ästhetik aus der Romantik, also aus der romantischen Musik, so von 1800 bis 1900 ungefähr, oder 1830 bis 1910 vielleicht. Damals hat man diese fetten, großen Orchesterstücke geschrieben, die irgendwie allen gefallen haben, also, keine Ahnung, Beethoven, Bruckner und so, Gustav Mahler, die verbindet man damit. Und das ist genau der Stil, den zum Beispiel John Williams, auch eine Zeit lang mal Hans Zimmer, verschiedene andere Komponisten eigentlich einfangen, Ennio Morricone. Also das ist so der Stil, mit dem man Filmmusik schreibt. Wenn man sich so eine Sinfonie aus der Zeit anhört, dann klingt es, dann sagen alle so, das könnte ja Filmmusik sein. Dann klingt es wie so ein Jurassic Park Soundtrack und so weiter. Also es ist so eine Ästhetik einfach, okay, die hat sich in der Filmmusik einfach gesetzt. Und die Epoche, die danach kam, war der Impressionismus mit Debussy und Satie zum Beispiel, wo man ganz viel für Klavier komponiert hat, eher so ein bisschen was Sphärischeres. Da gibt es so bestimmte harmonische Systeme, die da wirken. Und Zelda hat ja immer diesen Orchesterstil aus der Romantik irgendwie so imitiert. Also das, was man auch von normalen Soundtracks kennt.
Was man ja auch sogar noch von den Soundtracks der Trailer kennt zu Breath of the Wild. Die sind ja auch noch extrem, ne? Wir erinnern uns an diesen Riesentrailer, ich glaube, wo auch das Release-Date abgegeben wurde, wo das klassische Zelda-Theme eben wirklich in der krassesten Opulenz dargeboten wird. Das war ja auch noch sehr klassisch Zelda.
Genau.
Ja.
Und das Spiel geht dann aber eine Stufe weiter. Also während alle Soundtracks sich so an diese Epoche heften, sagt Zelda so, und das merken wir halt an allen Ecken und Enden, die gehen so wirklich auf diesen Stil, der danach eigentlich komponiert wurde, den kaum jemand irgendwie referenziert, gehen die irgendwie ein. Und das passt auch, weil damals, man kann sich auch Gemälde aus der Zeit anschauen von Monet, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also von Künstlern aus der Zeit.
Keine Sorge, hier kann ich niemand berichtigen.
Ja.
Behaupte einfach irgendwas.
die ja auch an diesen Grafikstil erinnern von Zelda. Also die Bilder aus der Zeit sehen aus wie diese Grafik. Und das Lustige ist, also natürlich andersrum, die Grafik sieht aus wie die Bilder.
Ja.
Und dann habe ich das mir so gedacht, dann habe ich mal so nachgeschaut und habe ich so gesehen, Miyamoto hat das tatsächlich gesagt. Das hat er schon bei Skyward Sword versucht, dass er diesen Stil cool einfangen wollte.
Ja.
Und noch
den visuellen meinst du jetzt?
Genau, den visuellen Stil. Okay. Genau. Über Musik wird da nicht so viel gesprochen. Ja. Und noch verrückter war dann, ich habe mir dann über diese Künstler aus der Zeit informiert und da wurde dann gesagt, damals hat man das so als Freiluftmalerei irgendwie empfunden. Ja, also man hat so, ja, da soll so die Impression von der Natur so reinkommen. Ist ja Impressionismus. Und dann wurde irgendwann gesagt, Breath of the Wild von offizieller Seite sei nicht normales Open-World-Spiel, sondern es sei so ein Freiluftspiel, so ein Open-Air-Spiel, was ja auch irgendwie dazu passt. Und da hat sich für mich so ein Netz irgendwie ergeben aus so Theorien, die irgendwie alle stimmig sind, dass das so die Epoche irgendwie, in der eben die Natur so eine wichtige Rolle
der
spielt.
Der Einflusskreis hat sich dann so geschlossen.
Genau.
Ja,
das wäre auch etwas so, wo ich halt nie drauf kommen würde, dass das in der Form halt man durch grafische irgendwie Besonderheiten und Details quasi auf den Ursprung der Musik dann auch einfach in der Geschichte der Menschheit zurückführen kann, finde ich super interessant, super cool.
Ja, das habe ich irgendwie mal so gesehen und das ist einfach, das sind jetzt so ein paar Gründe, wieso ich jetzt sagen würde, das ist einfach ein besonderer Soundtrack. Und da kann man auch ein generelleres System für die Analyse von Musik irgendwie finden. Und zwar bin ich einfach der Ansicht, man sollte die Teilbereiche von einem Spiel einfach alle irgendwie gut hervorheben können. Und das ist ja auch sowas, was ihr macht, dass man einfach sagt, Grafik ist so, Gameplay ist so, Story ist so und Soundtrack ist so. Mhm. Und irgendwie noch andere Sachen, keine Ahnung, Subtext, gibt's ja verschiedene andere Sachen noch.
Das wäre eine schöne neue Punkt für einen Wertungskasten bei irgendwo.
Subtext,
Story, ja, Grafik, Subtext. Genau. Ah, Subtext war nur auf Englisch, das kriegt eine 3 von 10. Ja. Wir hätten jetzt deutschen Subtext gebraucht.
und dass man eben so verschiedene Parameter von einem Spiel vielleicht betrachtet. Und dann, und wenn man da in allen Bereichen sich irgendwie so gleichsam für einsetzt, dann kommt man vielleicht auf eine Wertung, die dem Spiel auch wirklich gerecht wird. Also das wäre so meine Idee, dass man wirklich auch mal Parallelen zieht. Wie findet man irgendwie Teil aus der Story im Bild? Wie findet man das vielleicht in der Musik? So ein bisschen Querverbindungen herstellt zwischen diesen einzelnen Bereichen. Aber ich bin kein Spielekritiker, daher ist es nicht mein...
Ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, das dann so rüberbringen zu wollen, weil Grafik und Sound sind am ehesten die Sachen, die du von außen von einem Spiel selbst für dich beurteilen kannst, ohne es wirklich selbst gespielt zu haben, ne? Weil du dir die Sachen ja auf YouTube und sonst wo einfach anschauen und hören kannst und dann feststellst, ah, okay, das dir gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und man kann dann in einem Review oder in einem Talk, in einem Podcast oder so, dann näher drauf eingehen, okay, was macht's denn noch besonders? Was ist das, was du von außen aus einer oberflächlichen Ebene eben nicht mitbekommst? Und dann wären das so Beispiele wie das, was du gerade mit Breath of the Wild beschrieben hast, wo man von außen ganz sicher nicht sofort drauf kommen würde und sagen würde, ach ja, genau deswegen.
So. Ich würde aber auch behaupten, dass das beim Grafik nochmal deutlich einfacher ist, weil wenn du jetzt nicht gerade eigene OST nach YouTubest, sondern einfach nur Let's Plays guckst oder so, bekommst du von der Musik fast gar nichts mehr mit, ne? Weil da wird ja darüber geredet. Und dann hast du dann
aber auch die Soundtracks werden ja separat hochgeladen. Da
ja, genau. Wenn du quasi die Arbeit machst, die einzeln anzuhören, dann auf jeden Fall. Ich glaube aber, wenn du einfach nur Let's Plays irgendwie guckst, um dich über den Spiel zu informieren, dann kannst du sehen, die Grafik sieht so aus. Ja. Erneut auch nur in Abstrichen, weil natürlich was ist das Wort? Die
Urheberkram oder was meinst du?
Nee, das halt schlechter aussieht auf YouTube wegen der Komprimierung.
Wegen
der YouTube-Kompression. Aber du kannst trotzdem noch eigentlich die grafische Qualität ungefähr einschätzen, während die Musik halt, also wenn entweder du hörst die leise im Hintergrund oder wenn es ein größerer YouTuber ist, wahrscheinlich aus, weil er 24 Stunden am Tag streamt und wenn du dann auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Anthem oder Destiny oder sowas streamst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im Hintergrund irgendeine Playlist läuft oder
sonst. Aber ich meine, wenn wir dann über Nier Automata reden, können wir dann halt auch darüber reden, wie das Spiel die Musik einsetzt, wie es von einem Stück verschiedene Versionen gibt, wo nach und nach Elemente dazukommen und das dann halt immer passend zu dem thematischen Hintergrund passiert oder sowas, weil das sind dann halt Sachen, die du von außen betrachtest, logischerweise nicht sofort sehen kannst. Aber viel weiter können wir dann eben auch nicht gehen, weil das, was du jetzt bei Zelda beschrieben hast, da wäre ich selbst jetzt in der Form auch nicht drauf gekommen, so. Obwohl mir auch bewusst ist, dass Zelda so eine Reihe ist, in der Musik sowieso immer eine große Rolle spielt, ne? Die haben ja Instrumente schon seit Link's Awakening, gab es in A Link to the Past auch schon ein Instrument? Ich überlege gerade. Weiß ich nicht. In Link's Awakening gibt es aber auf jeden Fall auch schon die Ocarina und du musst die 8 Instrumente finden und das wird dann eben auch alles versucht, in diesem Gameboy als Soundtrack darzustellen. Oder wenn du in Ocarina of Time und auch in allen weiteren Spielen das Menü öffnest, ist das ja auch schon ein kleiner, ist das so ein. Also es ist ja nicht einfach nur ein technischer Sound, wenn ein Menü aufgeht, sondern es ist ein kleiner Jingle. Mhm. Und der begleitet halt diese Spiele auf allen Ebenen. Und Koji Kondo ist ja, soweit ich weiß, die meiste Zeit Komponist. Ich weiß nicht, wie es jetzt beim aktuellsten ist.
Auch, glaube ich.
Ja, ich weiß es gerade einfach nicht hundertprozentig. Aber genau, ich verbinde ihn halt immer auch mit den Super Mario Soundtracks und sowas. Halt den sowieso für ein Genie. Deswegen passt das da auch immer. Ja, aber das sind so ein paar Punkte, die ich da auch faszinierend finde.
Mhm. Also, wenn man schon über Zelda spricht, könnte man auch noch Majora's Mask irgendwie reinbringen. Da gab es ja jetzt auch irgendwie letztens noch ein Remake für den 3DS.
Boah, und wie lange ist das denn jetzt schon wieder her eigentlich?
5 Jahre letztens ist ein bisschen übertrieben.
was auch zum Beispiel auch musikalisch einfach spannend war. Da gab es ganz viel Percussion zum Beispiel, viel mehr als in anderen Spielen, also einfach nur Trommelmusik die ganze Zeit. Es gab so Musik, die irgendwie an die asiatische Oper angelehnt war, weil Koji Kondo hat damals irgendwie gesagt, diese ganzen Maskenthematik, die man im Spiel hat, das hat ihn irgendwie an die Oper erinnert und daher gibt es so viele Erinnerungen musikalischer Hinsicht an die Oper und so, das ist auch spannend. Also man merkt schon, dass die hin und wieder einfach irgendwie spannende Ideen haben.
Wie sie experimentieren. Bei Majora's Mask habe ich auch sofort diese sehr fast schon schiefen Töne im Kopf, die ich gar nicht einem Instrument zuweisen kann gerade, aber was halt super zu diesem Thema passt, ne? Du hast diesen Skull-Kit, du hast diese Maskenthematik, du hast dieses Apokalyptische, der Mond stürzt auf die Erde und so.
Ja.
Ja, das ist einfach, also sie schaffen schon immer eine Identität zu den jeweiligen Spielen. Nee, genau. Wir hatten ja vorhin das Ding, dass dass Breath of the Wild ein Soundtrack war, wo du sagst, okay, hier erkenne ich Innovation, hier erkenne ich etwas, was andere Spiele jetzt in der Form nicht machen und deswegen ist das für mich so was Besonderes. Und natürlich dann auch noch diese Parallele, dass im Vergleich eher über die Soundtracks anderer Spiele zu der Zeit geredet wurde. Gibt es denn noch so Beispiele, wo du sagst, okay, hier haben wir ein Spiel, das hat einen Soundtrack, wo ich sage, der hat was Besonderes gemacht, den finde ich richtig, richtig toll aus den und den Gründen?
Mhm. Also man muss schon sagen, dass, ich will jetzt nicht wie so ein Fan rüberkommen oder so, aber dass bei Nintendo die Qualität da schon sehr hoch ist.
Dieser Nintendo-Fan hier, Tom, du kannst doch nicht einen Nintendo-Fan hier reinlassen. Mann.
Ich habe ja witzigerweise, also wo du das gerade sagst, ich habe ja so ein paar Sachen mir dann auch aufgeschrieben und musste mich dann auch zurückhalten, okay, wenn ich über Lieblings-Soundtracks nachdenke, ich könnte halt fast jedes Mario und Zelda anbringen und so und das wäre halt, also bei mir ist das ja auch total verankert, weil ich mit Nintendo aufgewachsen bin und mein Leben lang Nintendo-Spiele spiele. Es fällt schon auf, dass sie gute Musik machen.
Genau. Also die haben einfach Top-Komponisten.
Genau.
Mir wird jetzt kein anderes Beispiel wie Zelda eben einfallen, also wie dieses letzte Zelda, wo das wirklich so krass innovativ ist, meiner Ansicht nach. Aber man muss ja auch sagen, nicht jeder Soundtrack muss ja so innovativ sein.
Klar.
Es hilft natürlich auch einfach, wenn die Melodien gut sind, wenn es gut orchestriert ist, wenn es handwerklich irgendwie gut gemacht ist. Zum Beispiel wie bei Mario Galaxy zum Beispiel. Also das ist ja, da wird man jetzt auch nicht sagen, dass der besonders innovativ ist, weil es einfach super. Und so ist bei vielen anderen Spielen auch. Genau. Wenn man da in eine andere Ecke geht, also was mich auch beeindruckt hat, komischerweise auch genau zu der Zeit erschienen, also 2017 war einfach ein krasses Jahr, Resident Evil 7. Und da können wir jetzt auch über Resident Evil 2, über das Remake sprechen.
Da konnte ich konnte dir jetzt nichts zu der Musik dieser Spiele sagen. Gerade bei 2 war das so, das ist mir aufgefallen, dass die Musik nicht stattfindet in meiner kritischen Bewertung mit diesem Spiel, weil die so selten da war und mich nie in irgendeiner Art und Weise mitgenommen
habe. Ich habe sehr die Mr. X-Musik im Kopf, das ist immer dieses Pfff, das ist eigentlich immer so ein Trailer-Sound, der kommt, wenn Mr. X auftaucht und dann dieses Klopfende, treibende Musik, weil du ja wegrennen sollst.
Mhm. Ja, genau, also da ist es aber auch nicht die Musik, also da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, sondern da ist es wirklich der Sound, wie das gemacht ist. Also das ist mir schon bei Resident Evil 7 wirklich, wirklich stark aufgefallen, wie viel Mühe die sich gegeben haben, eine Soundkulisse wiederzugeben. Also das ist einfach musikalisch jetzt nicht so spannend, aber die haben halt sich viel Gedanken über Klang gemacht, über eine Klangkulisse. Und da habe ich auch überlegt, woran liegt das? Liegt daran wahrscheinlich, dass das ja für VR konzipiert war, so als eins von wenigen Spielen, bei dem man wirklich gesagt hat, das muss VR-tauglich sein. Und daher haben die sich, glaube ich, auch einfach neue Gedanken gemacht, wie sie Sound umsetzen, weil da hat man immer ein Headset auf. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Switch-Spiel programmiere, weiß ich, okay, das kann auch jemand über diese, weiß ich, ob das überhaupt ein Stereo-Lautsprecher ist.
Ich glaube schon, aber ja, ist halt trotzdem, ist es ja so ein kleines Ding.
Ne? Genau.
Ja.
Oder auch wenn man hier, keine Ahnung, auf der PS4 was spielt, hat man halt entweder die integrierten Lautsprecher oder so oder eine Stereoanlage. Aber da wussten die halt wirklich, das spielen viele Leute mit einem Rundum-Headset oder mit einem Sound, der so Rundum-Klang irgendwie auch direkt am Kopf ermöglicht. Und das merkt man. Selbst wenn man es einfach nur auf popeligen Lautsprechern sich irgendwie anhört oder selbst wenn man Let's Play schaut, überraschenderweise, merkt man, dass sich da richtig viel Mühe gegeben wird. Du merkst es sogar an den Let's Playern, weil die fragen sich die ganze Zeit so, oh, ist da jetzt irgendwas oder so? Also die haben richtig Angst, nur wegen der Geräuschkulisse. Mhm. Das haben sie super gut gemacht, dass du überall irgendwo ein Knarzen hörst, dass du Sachen hörst, bei denen du irgendwie nicht ganz sicher bist, wo das herkommt, was wirklich eine völlig neue Ebene der Angst irgendwie so in dieses Medium bringt. Und da gibt es so zwei kleine Anekdoten dazu, sind, dass man an einer Stelle in dem Spiel, in dieser Haupthalle, so einen Schatten sieht von einem Ventilator, der da irgendwie rumsteht. Das Licht kommt, glaube ich, von oben. Oben hängt der Ventilator. Mhm. Dann sieht man auch den Schatten unten. Mhm. Und jedes Mal, wenn man da reinläuft, erschrickt man sich, weil man denkt, da ist irgendwas. Weil da ja alle möglichen gruseligen Gestalten in diesem Haus rumlaufen. Und das ist so ein typischer Fall von Täuschung. Man weiß nicht, da ist irgendwas, sondern man weiß nicht, was da ist. Und das mit Musik rüberzubringen, haben sie halt geschafft, dadurch, dass sie diese extrem detaillierte Klangkulisse gemacht haben. Dass man wirklich nicht weiß, wo kommt was her, was ist da jetzt, dass man so ein bisschen getäuscht wird vom Spiel.
Ja.
Das ist spannend. Und generell die Sinneserfahrung in dem Spiel. Man kommt in dieses Haus rein und zuerst sieht man, wie der Typ mit seinen Händen ganz viel macht. Der gestikuliert, der macht Türen auf und so weiter. Irgendwann wird die Hand dann abgehackt, sehr früh von dieser Freundin. Und danach, was davor noch kommt, ist, dass man sich die Umgebung anschaut, dass man diese Töpfe, da ist überall dieses ekelhafte Zeug, dieses Essen.
In der Küche
und so.
Bist du da unterwegs, ja.
Genau. Also die Sinneserfahrungen, das Sehen so als distanzierteste, dann das Riechen schon als ziemlich intensive, das Hören, dadurch, dass eben diese Klangkulisse, dass es die gibt, das Tasten mit diesem Arm, der abgehackt wird und so, dass man alles sieht, die werden wirklich Stück für Stück eingeführt. Mhm. Und die intensivste Erfahrung, die man hat, ist ja das Schmecken. Und selbst das wird sehr früh irgendwie, also darauf wird sehr früh angespielt, wenn man mit dieser gruseligen Familie am Tisch sitzt und die einem dieses Essen da in den Mund stecken wollen. Und das ist natürlich auch ein VR-Trick, also da merkt man, dass es dafür gemacht wird, dass es so nah vor dem Gesicht ist. Aber da werden so die einzelnen Sinnesabschnitte, die man irgendwie hat, werden so nach und nach durchexerziert. Sowas ist natürlich, also das hat auch mit Sound zu tun, wie das so im Vergleich zu anderen stilistischen Merkmalen von einem Videospiel eingesetzt wird.
Ja, vor allem, weil ja da die Tatsache, dass du anhand des Sounds erkennen musst, wo wer gerade ist, ist ja relevant auch dann wieder fürs Gameplay, wo das miteinander spielt. Und das ist ja bei Resident Evil 2 lässt sich das ja eben auch übertragen. Ne? Da hast du halt den Mr. X und hörst dessen Fuß, dessen Schritte die ganze Zeit und kannst dadurch sagen, okay, er ist gerade über mir, er ist gerade unter mir, er ist gerade direkt vor der Tür, weil er gerade stehen geblieben ist. Und dann hörst du, wie er weitergeht und durch die nächste Tür geht und du hörst dann auch, wie die Tür aufgeht und so. Das haben sie ja auch extra so gemacht, damit du das orten kannst, auch ohne die VR-Erfahrung dabei zu haben.
Genau. Und das ist wirklich auch innovativ. Das ist auch was Neues. Man nutzt die neuen Soundchips, die man hat, oder halt die neuen Engines, die man nutzen kann, um Sound zu realisieren.
Ja, EA ist da sehr, oder DICE im Speziellen, sind ja sehr berühmt eigentlich für ihre Soundkulissen in den Battlefield-Spielen, weil die Leute auch immer sagen, ich bin jetzt jemand, der die nicht viel gespielt hat, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber die Leute da auch immer sagen, das ist so mit die beste Kriegs-Soundkulisse, so, die man sich vorstellen kann, wenn man da drin ist in den Schlachten. Hast du das irgendwie noch mal besonders erlebt, Robin, weil du hast die Spiele ja gespielt?
Ich wollte nur sagen, EA würde ich auch allgemein zustimmen. Dead Space ist ja auch ein Spiel, was von EA kam.
Stimmt, bei Dead Space war es auch sehr
berühmt. Was halt auch sehr, also das gemacht hat, was du auch bei Resident Evil 7 beschreibst, wo du halt, ich habe letztens eine Doku gesehen, wo er das erklärt hat, dass sie irgendwie wirklich ein dynamisches Soundeffektsystem dafür entwickelt hätten, wo du halt hörst, wie Leute halt wie die Monster durch diese Luftschächte halt kriechen und wie sie das dann sagen, von wo dieses Geräusch kommt, was sie gerade am meisten Angst machen sollen, hast du ja nicht gesehen. Das wurde dafür sehr gelobt für seine Soundeffekte. Das war so ein Ding, wo ich einer der ersten Male im Mainstream bewusst wahrgenommen habe, hier wird ein Spiel für seine Soundkulisse hervorgehoben. Ja, das ist etwas, was man im Mainstream nicht so oft hört, von allen Seiten bei Dead Space. Wurde das gemacht und dann war es sogar so, ich habe mal ein Interview geführt mit den Entwicklern von Dead Space, als die Sledgehammer gegründet haben für Call of Duty, Advanced Warfare war es, und da habe ich mit dem CEO gesprochen und da ging das Gespräch auch recht schnell dann tatsächlich zu eben den Waffengeräuschen und Soundeffekten von dem neuen Call of Duty. Und das war was, was man einfach eigentlich nicht so häufig hat. Aber auf jeden Fall, also wenn man, ich als Anfänger, ich habe noch nicht so oft mit einem Sturmgewehr auf Leute geschossen. und deswegen sollte ich eigentlich jetzt nicht wirklich einen Unterschied feststellen können. Aber wenn ich in einem Call of Duty, zumindest in den früheren, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber in den früheren Call of Duty mit einem Sturmgewehr auf irgendwie rumballer und das dann mit einem Battlefield vergleiche, dann ist da ein ganz krasser Unterschied, auch auf dem gleichen Soundsystem. Ich kann mit dem gleichen jämmerlichen Headset da sitzen. Wenn ich das im Battlefield mache, dann fühle ich mich so, als habe ich gerade eine fucking Waffe abgeschossen. In Call of Duty fühlt sich an, als ob ich jetzt mit Maus geklickt habe, damit es schießt. Ja. Würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Mhm. Ja, ich finde das, so Wertschätzung ist immer schwierig zu bekommen bei solchen Sachen, weil ich glaube, die meisten Leute erfahren dann viele halt auf die Art und Weise, wie sie erfahren und sagen dann, ja, das hat Spaß gemacht oder das hat nicht Spaß gemacht. Und so unterbewusst kriegst du mit, okay, das war jetzt eine bessere Sound-Erfahrung oder Musikerfahrung, als es jetzt nicht war. Eines meiner Lieblingsbeispiele für Leute, die es nicht mitbekommen haben, ist immer Monkey Island 2, wo Tim Schäfer und Ron Gilbert und Co. immer darüber reden, wie stolz sie damals waren, yes, auf ihr Team, die diese Musik so integriert haben in dieses Spiel, dass du in die Bar gehst und da fängt ein Musikstück an und dann gehst du wieder nach draußen und das Musikstück fließt flüssig in das von draußen über, sodass du nicht so einen Schnitt hast dazwischen, sondern es ist so ein flüssiger Übergang. Keiner mitbekommt. Keiner hat es irgendwie herausgestellt in den Reviews. Genau, die haben erzählt, dass das so eine Riesenarbeit war und keiner hat es irgendwie groß gewertschätzt. Und da denkst du dann auch so, ja, okay, ist wahrscheinlich heute bei vielen Sachen auch noch so.
Ja, das ist auch ein großes Problem, dass Musik ja subtil sein soll, häufig. Also ja, der schlechteste Soundtrack ist eigentlich einer, der so richtig auffällt und wo man irgendwie merkt, da gibt es Ecken und Enden und so, Ecken und Kanten. Und das finde ich aber eigentlich gar nicht. Also es gibt so ein Zitat, ich glaube, das ist von Hans Zimmer oder so, ein sehr berühmter Komponist, der hat gesagt, der beste Soundtrack ist einer, der überhaupt nicht auffällt.
Also wenn Herr Zimmer das gesagt hat, hat er einen schlechten Job gemacht in seiner Zeit. Weil ich glaube, die meisten Hollywood-Soundtracks, die ich dir sofort benennen könnte, wären die von Hans Zimmer.
Genau. also ich weiß nicht, ob es der war, aber ja. Irgendeiner von diesen großen Fischen. Und ich verstehe gar nicht, was diese Aussage soll, weil natürlich sollen Soundtracks prägnant sein. Man muss sich einen Stil merken. Was jetzt mit dieser adaptiven Technologie ist, das muss natürlich irgendwie sehr, sehr subtil passieren. Und da ist man natürlich bedacht, weiche Übergänge zu benutzen und das irgendwie sehr, sehr subtil zu gestalten. Und das finde ich auch gut. Das ist auch übrigens ein spannendes Thema, adaptive Soundtracks. Die werden ja mittlerweile in fast allen Spielen verwendet irgendwie. Und die kann man auch, also da gibt es auch verschiedene Technologien, horizontal, vertikal und so, gibt es YouTube-Videos dazu, kann man sich auch mal anschauen. Aber auch wie das gestalterisch eingesetzt wird. Also wenn wir jetzt noch kurz bei Zelda bleiben, da ist das Kampf-Theme, was da immer läuft, wenn man irgendwelche Gegner trifft, ist genauso systemisch wie der ganze Soundtrack, was ich ja gesagt habe, dass das so irgendwie alles so ein bisschen aleatorisch, irgendwie zufällig wirkt. Das wird quasi live zusammengebaut, je nachdem, was für eine Situation es ist. Stärke der Gegner, wie man selbst ausgestattet ist und so. Es gibt bestimmt 20 oder 30 verschiedene Einzelabschnitte und die werden schlau zusammengefügt, dass da ein cooles Musikstück draus entsteht, das auch eine eigene funktionierende Dramaturgie hat und fertig ist, sobald der Kampf zu Ende ist. Das ist nämlich auch was, dass ein Kampf, dass eine Musik anfängt, ist leicht zu machen. Du sagst, man geht an den Punkt, man startet einen Kampf, macht irgendwas. Dramaturgisch völlig richtig, wenn dann die Musik anfängt. Aber die Musik aufhören zu lassen, ist viel schwieriger. Weil du drückst einfach auf Play, Musik geht los. Aber wenn du dann irgendwann auf Stopp drückst, klingt's scheiße, wenn die Musik weiterläuft. Ja. Und da überlegen sich Leute ja schon seit Jahren, wie man eine Musik richtig, richtig ausfaden lässt. Wenn wir bei Zelda bleiben, mit Majora's Mask war es ja so, oder Ocarina of Time, man geht an einen Gegner ran, die Musik wird lauter, man geht vom Gegner weg, die Musik wird wieder leiser.
Ja.
Es ist allerdings kein wirklich, es ist nicht wirklich lokativ, dass man näher rangeht und je nachdem, wie nah man dran ist, desto lauter ist sie, sondern die fadet halt ein oder aus.
Ja.
Und dadurch hat man schon irgendwie den Eindruck, okay, man entfernt sich vom Geschehen, aber natürlich ist es irgendwie blöd, wenn die Musik einfach so runtergefadet wird. Es klingt einfach nicht organisch. Musik klingt organisch, wenn sie irgendwie, wenn man so ein bisschen emotional mitfühlen kann, wenn die so eine gewisse Zeitgestaltung hat, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und daher gibt es dann verschiedene Tricks, wie man das irgendwie überdecken kann. Also bei Assassin's Creed wird es zum Beispiel häufig gemacht, dass dann einfach dass es einen Kampftrack gibt, vielleicht auch mehrere. Und sobald der Kampf zu Ende ist, wird so ein kleines Versatzstück eingebaut. ein Schlussakkord, irgendein Instrument, was kommt. Und das hört man ja auch. Also man hört dann, wenn man den letzten Tipp abgestochen hat, oder beziehungsweise wenn man die letzte Taste gedrückt hat, damit der Tipp abgestochen wird, wenn in Assassin's Creed immer so ist, dann kommt einfach so ein Becken oder also so ein Psch oder irgendwie so ein anderes Geräusch, was einfach die Musik dann überdeckt und irgendwie gut kaschiert, dass die Musik jetzt aufhören muss. Mhm. Weil du kannst natürlich auch nicht für die ganze Spielwelt verschiedene Soundtrack-Ebenen machen, zwischen denen das dann springen kann, weil das wäre auch krass, wenn da die ganze Zeit irgendein Musikstück läuft. Du musst dir irgendwie überlegen, wie nutzt du diese, diese neuen Technologien für adaptive Soundtracks, und eins von denen ist eben dieser, dieses Versatzstück, das nennt sich Stinger, also dass man so einen ganz kleinen musikalischen Impuls schickt, der dann so Übergänge hinbekommt. Auch spannend bei adaptiven Soundtracks ist The Last of Us, was ja sowieso irgendwie von der ganzen Inszenierung her einfach immer noch das Spiel ist.
Im Videospielbereich auch recht einzigartig im Soundtrack-Bereich, ne?
Ja. Super beeindruckendes Spiel, auch eins meiner persönlichen Lieblingsspiele. Und das ist auch spannend, zum Beispiel die Eingangssequenz. Da hatten André und Jochen von Alpha ein Bier mal drüber gesprochen, wie da die Gefahr immer näher rückt. Man ist in diesem Haus, so als Kind wirkt eigentlich alles sehr, sehr angenehm noch.
Ja.
Dann hört man so Sachen. Man hört draußen die Polizei vorbeifahren. Man sieht durchs Fenster raus die Explosionen. Man sieht die Nachrichten. Und dann kommt irgendwann der Infizierte richtig ins Haus rein. Und dann beginnt diese Autofahrt, die ja auch super inszeniert ist. Also das vergisst man sein Leben nicht, wenn man da als Kind in dem Auto sitzt und man wird da durch das Ausbrechen dieser Infektion geführt. Das ist ja wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und das ist auch soundtrackmäßig interessant, weil da eigentlich die ganze Zeit nur ein einziger Ton zu hören ist. Da kann man auch schön zeigen, wie reduziert Musik sein muss. Es muss nicht immer lauter, größeres Orchester, bombastischeres Soundtrack sein. Kann auch sehr intensiv sein. Das ist ein tiefer Ton, der dann einsetzt, sobald da die Gefahr so langsam näher kommt. Und der ist wirklich irgendwie 5 Minuten lang, wird der einfach durchgehalten und erzeugt eine super Spannung und es reicht. Und beim Film wird das auch häufiger gemacht. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist dann The Dark Knight von Christopher Nolan.
Habe ich auch krank gedacht,
Wo der Joker kommt und der hat auch so einen Ton, der immer, der immer ausgehalten wird. Ein Beispiel für sehr reduzierte Soundkulissen, die aber natürlich auch adaptiv funktionieren müssen.
Ich musste, wenn wir kurz diese Exkursion zum Film kurz machen, um da jetzt zu lang zu bleiben, aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich gerade vorletztes Wochenende erlebt habe, da habe ich nochmal Hereditary geguckt. Und ich habe das, da habe ich halt den Sound ordentlich aufgedreht und ich habe so eine Soundbar, die halt das simuliert lediglich, aber da habe ich halt auch den Bass relativ hoch gedreht. Und in so einer Szene, wo dieser Film ist ja extrem verstörend und halt jetzt aber auch nicht laut in seinem, wie es sich verstört, sondern eher halt unterschwellig und bildet sich immer weiter auf, baut sich immer weiter auf. Und relativ am Anfang haben wir diesen Film geguckt und dachten so, oh Mann, wo sitzt denn jetzt hier einer vor der Tür und hört da laute Musik? Weil wir halt nur dieses Bassgeräusch gehört haben. Ich dachte mir so, boah, das macht mich voll fertig. Ich will gar nicht gucken. Und dann wollte ich halt aufstehen, um mal zu gucken, wer da draußen die Musik hört. Dann meinte sie, mit dem ich geguckt habe, nee, mach mal den Ton aus. Habe ich den Ton ausgemacht, dann war es natürlich weg. Weil das kam halt aus den Boxen. Weil das war das Einzige, was im Hintergrund war. Es war einfach nur so, aber nur als Bass, auch ohne wirklich viel Melodie dabei zu haben. Und auch nur so subtil, dass ich gar nicht zuordnen konnte, dass es aus den Boxen kam. Aber es hat mich so aufgerieben, allein dieses konstante Geräusch, so gemeinsam mit dem, was ich natürlich dort gesehen habe, dass das sehr gut funktioniert. Daran muss ich gerade auch denken, bei deinem, mit dem einen Ton.
Ja, genau. Das ist auch ein super Beispiel dafür. Ja. Wo wir gerade sowieso bei Filmen sind, da ist die Forschung so, was Soundtracks geht, ein bisschen weiter. Also auch da regen sich viele Leute auf. Ja, wird ja gar nicht gemacht. Über Filmmusik schreibt ja niemand ein Buch. Gibt es ein paar, aber ist auch eher dürftig. Da ist es halt auch häufig so, dass du durch diese ganzen Bücher, die es gibt, so ein paar Analysemethoden irgendwie kennst. Was macht der Film? Wie nutzt er seine musikalische Gestaltung? Und ein Stilmittel, was sich das Spiel so aus dem Film geholt hat, was ich eigentlich ziemlich gut finde, ist zum Beispiel der Einsatz von externer Musik. Also, dass du nicht eine komponierte Musik für einen Soundtrack benutzt, sondern du nimmst einen Popsong, der irgendwie gut klingt, du nimmst irgendein klassisches Stück, was es gibt. Bestes Beispiel dafür ist 2001, die bekannte Eröffnungssequenz mit Richard Strauss. Und da ist es auch so, dass du mittlerweile in Spielen den Einsatz von Popmusik wirklich hast, für Montagen zum Beispiel, also für viele Schnitte oder so. Und das finde ich auch spannend. Da ist auch ja The Last of Us ein Beispiel dafür. Da gibt es diese eine Szene, wo die im Auto sitzen und durch die verregnete Landschaft fahren. Da macht er die Kassette an. Und sowas ist natürlich auch toll. Sowas finde ich spannend, wenn, wenn Popmusik, die eigentlich dafür gar nicht gemacht ist, da plötzlich so passt. Mhm. Einerseits natürlich, weil es irgendwie thematisch kohärent ist, dass die eben in dem Auto so Musik aus der Zeit hören. Das erzählt auch was über die Spielwelt, in der es spielt. Hat einen atmosphärischen Effekt, aber hat auch einen musikalischen Effekt. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie verschieden Musik sein kann. Weil das ist ja genau das Gegenteil von einem adaptiven Soundtrack, der aufs Spiel angepasst ist.
Ja, wenn man über im Videospielbereich über so Sachen wie GTA oder so redet, da ist, kommt die Musik ja vor allem durchs Radio. Ja. Und das sind, ist es ja eine Auswahl an Echtwelt-Songs, die da verwendet werden. Und da gibt es dann immer noch den Original-Soundtrack, aber da könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, wie der ist.
Also der von 5 ist so gut. Der von 5, der geht ab, das ist mir damals aufgefallen, irgendwann auch, wo ich während GTA 5 gespielt habe, weil in meiner Erinnerung war GTA 5 eines der ersten diese Rockstar-Spiele, das so einen richtig krassen, guten eigenen Soundtrack wurde, mit dem mir so aufgefallen ist, weil ich in den Missionen so dachte, so, oh, was ist das für eine geile Mucke gerade im Hintergrund, die ich mir dann tatsächlich auch so ab und zu mal angehört habe, ja.
Müsste ich mir nochmal anhören, weil habe ich jetzt toll. So gar nicht im
Der ist so ein bisschen, naja, heute haben wir nicht zu viel gesagt, aber geht halt in diese elektronische Richtung, in diese sehr treibende Richtung, ja. Fand ich wirklich toll.
So ein bisschen wie der Cyberpunk 2077 Trailer.
Oh ja, der ist, ja, tatsächlich,
genau, das
ist
ein
guter Vergleich.
Dieses, ja. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte einmal noch zu deinem Punkt mit den wo halt reale existente Musik verwendet, also Popmusik verwendet wird, ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel als bei dir, weil es jetzt nicht aus einem Radio kommt dort oder so, aber ich muss da tatsächlich zuerst gar nicht an die Klassiker denken wie GTA oder so, sondern Life is Strange, weil Life is Strange halt sehr, sehr bewusst diese Montagen benutzt hat mit halt so Indie-Musik, Popmusik, wo halt genutzt wird, dass diese Leute das halt auch selbst hören. Beziehungsweise doch, sie machen es sogar auch so, dass das in der Spielwelt selbst genutzt wird, weil das Intro dieses Spiels ist halt, wie du durch die Flure der Highschool läufst und eben im Hintergrund einen Indie-Song hast, der dann halt gespielt wird, was eine sehr bewusste und tolle Atmosphäre aufbaut, während Max diese Musik in ihren Kopfhörern hört. Also setzt sie auf und dann geht halt diese Musik laut los. Da denke ich immer dran, das hat mir einfach so ein richtiges, also diese, was sie, ich habe sofort gesehen, was sie damit erreichen wollen atmosphärisch und das hat bei mir so voll funktioniert. Mhm. Ich habe mich sofort gefühlt wie eine 15-Jährige, die ein Tagebuch schreiben will. Also es war super.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein gutes Beispiel.
Ich hätte noch ein ganz, ganz konkretes Beispiel gerade, als das ganz aktuell rausgekommen ist, zu dem Thema, was du gerade erwähnt hast, nämlich halt, wenn wir darüber reden, in Zelda, wie halt die Musik da auf das reagiert, was du tust und wie es fast schon zu Soundeffekten wird immer mal wieder. Da ist jetzt gerade Ape Out herausgekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ja,
so einen Trailer angeschaut.
Und das funktioniert ja so in ein Spiel, wo du aus der ISO-Perspektive als Gorilla durch zufallsgenerierte Level läufst und dort im Nahkampf Wächter zerstörst. So ein bisschen so ein schnelleres, weniger taktisches Hotline Miami, kann man sich vorstellen. Und die Soundeffekte funktionieren dort alle über ein Schlagzeug. Also ich fühle mich da sehr an Birdman erinnert, an den Film-Soundtrack, wo halt auch gefühlt ganz halt ein einziger Schlagzeuger dabei saß und es einfach live mitgespielt hat, was man da auf dem Bildschirm sieht. Und hier ist es halt so, wenn du dann einen Wächter wegschlägst, dann hast du halt keinen Soundeffekt, keinen klassischen, sondern du hast ein entsprechendes Geräusch vom Schlagzeug, das gemacht wird, wenn du läufst, die Schritte werden simuliert durch das Schlagzeug, sodass halt dort quasi der Soundtrack und die Soundeffekte das gleiche sind. Das finde ich hervorragend.
Genau, das ist auch ein gutes Beispiel für diese Problematik, die man heutzutage mit, die man dadurch hat, dass Spiele ja immer cineastischer werden sollen, immer realistischeres Sounddesign, dass die Musik immer besser passen sollte, wie beim Film, dass man so in einem Konflikt ist. Entweder man macht es eben so impulsartig, also wie bei diesen Stingern auch, dass du so einen ganz kurzen musikalischen Impuls hast. Das ist ja ganz einfach. Drückst auf Play oder lässt die KI auf Play drücken, wenn es irgendwie passt. Super einfach. Oder dass man eben größere Flächen hat. Und je größer die werden, desto schwieriger ist es eben, weil Musik einfach Bewegung hat, weil die eine eigene Dynamik hat, die man irgendwie kontrollieren muss. Deshalb wirst du auch, wenn du den GTA 5 Soundtrack hörst, ganz verschiedene Versionen von den einzelnen Stücken hören und das Spiel sucht dir dann immer das raus, was am meisten passt. Die werden meistens immer intensiver, je weiter man bei der Mission dann ist, je mehr Leute man umgebracht hat und so weiter, gibt es so verschiedene Sachen. Bei Far Cry wird das ja auch immer mal wieder gemacht. Man ist außerhalb des Lagers, Und die Musik ist so ein bisschen zurückgefahren. Man ist innerhalb des Lagers, man wird irgendwie entdeckt und die Musik dreht auf.
Ja.
Das sind so zwei Arten, wie man eben dieses adaptive Problem lösen will. Also entweder durch, wie bei Ape Out, durch so ganz viele Impulse, dann funktioniert es, oder durch längere Flächen. Aber man ist noch nicht so richtig dahinter gekommen, wie man wirklich immer passenden Soundtrack macht, weil Musik einfach ein zu eigenes Medium dafür ist.
Ja, klar. Stelle ich mir auch sehr schwer vor, so sich vor diese Aufgabe zu setzen als Komponist, wenn du ein Spiel vor dir hast und du bist ja teilweise in dieser Rolle und dir dann überlegst, okay, was mache ich jetzt hier, was passt für dieses Spiel, weil es ja nun mal auch immer von Genre zu Genre unterschiedlich ist. Ich mag sehr Hotline Miami, hatte ja Robin kurz mal erwähnt, da haben sie ja auch eine interessante Herangehensweise genommen, indem sie irgendwie 9 verschiedene Musiker engagiert haben, die Musik für dieses Spiel komponiert haben. Und es ist alles so dieses Elektronische, aber trotzdem unterscheiden die sich teilweise sehr stark, aber sie passen immer sehr gut zu dem Geschehen. Aber dynamisch ist da, glaube ich, nichts.
Glaube ich nicht. Also ich kann mich.
Ich glaube einfach, ein Level startet, ein Track startet.
Ja.
Und das war's.
Ja.
So, und wenn du dann fertig bist, ist, also wenn der letzte Typ erledigt ist im Raum, dann hört die Musik, glaube ich, auch relativ hart auf.
Ja.
So. Das fand ich ja vorhin auch ein interessantes Thema. Lässt man Musik aufhören? Da musste ich zwischendrin an JRPGs denken, wenn du in einem Kampf übergehst und dann kommt die Kampfmusik. Und da haben sie am Ende dann eben nochmal diesen Jingle, der den Kampf beendet, der dann aber auch meist einfach so in etwas Ruhigeres übergeht. Und das fadet dann aus, wenn du wieder rausgehst aus den Kämpfen.
Ich musste da an Sense of Time denken, die das ganz clever gemacht haben, weil da ja wirklich dieses laute Kling, also es gibt quasi einen Kameraübergang dazu, wie er die Schwerter einsteckt und das wird begleitet von einem Soundeffekt, was halt einfach so ein Ching-Geräusch ist, das immer kommt, wenn so die Kamera sich so verändert, das halt dann die Musik in dem Moment überlagert. Ich habe das immer nur halt als cooles visuelle Idee empfunden, aber passte genau zu dem, was du gesagt hast. Ja.
Man denkt halt nicht immer so drüber nach, ne? Ja. Da muss man halt mal aktiv drauf achten. Mhm. Müsste ich auch mal bei hier irgendwie Darknet oder so, wo ihr das erwähnt habt mit dem Joker, dass da der von einem Ton begleitet wird, wäre mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt.
Meine andere Frage, wir haben ja auch jetzt viel geredet über halt Innovation in dem Bereich. Was ist denn so ein klassischer, epischer...
Ich geh mal ran, ihr könnt weiterreden.
Okay, was ist so, jetzt hat Klingelton, geht kurz aufmachen. Was ist denn so ein klassischer, epischer Soundtrack, ne? Egal, also ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, um gar nicht dich in irgendeine Richtung zu drücken. Aber wo du jetzt denkst, das ist so ein Klassiker, das ist jetzt überhaupt nichts Neuartiges. Was gefällt dir da so? Also vielleicht auch einfach subjektiv oder wenn du da einen akademischen Grund für hast, würde ich auch gerne, aber mal so ganz allgemein.
Also, es sind, wenn wir kurz noch bei Filmen bleiben können, wenn ich das auch als Beispiel nehmen kann, erstmal.
Also ich würde gerne wenn du danach noch ein paar
Filme,
das ist super, aber klar.
Also was mich musikalisch bei Filmen extrem beeindruckt, ist, sind die Filme von Tarantino. Weil der ja eben auch dieses Prinzip hat, eigentlich keine Auftragswerke, sondern einfach Popsongs und so. Und ich finde, mit denen hat man meistens echt gute Chancen. Wenn du das mit einem Film gut schneidest, gute Szenen dir raussuchst und dann noch einen guten Song aussuchst, da hast du schon ziemlich gewonnen, finde ich, musikalisch gesehen. Das gilt eben bei Spielen ähnlich. Aber so ein Soundtrack, den ich persönlich einfach sehr gut finde, ist der Batman-Spiele, Batman Arkham.
Ah, ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, da habe ich auch sofort was im Kopf tatsächlich, obwohl die sehr klassisch sind.
Also ich habe da im Kopf, dass ich immer fand, dass die sehr ähnlich waren zu dem Dark Knight Soundtrack, zu dieser Art und Weise, wie man sich vorstellt, dass ein Batman-Ding klingt.
Ja. Genau, ja. Die finde ich irgendwie, die klingen gut, die sind irgendwie technisch gut umgesetzt. Aber da gibt es auch ein paar Sachen, die mich einfach faszinieren. Ich finde bei dieser Spielereihe toll, dass man wirklich merkt, wie das Studio sich irgendwie weiterentwickelt hat. Also es hat ja mit Arkham Asylum angefangen, was ja so Metroid-artig irgendwie ist.
Same Team.
Genau. Ja. Oder Outlast, daran erinnert es mich auch manchmal, weil es spielt auf dieser Anstalt, es ist gruselig irgendwie, der ganz düstere Ton.
Ja.
Dann
weniger Penisse als in Outlast.
Genau, das stimmt, ja.
Leider.
dann Arkham City und Arkham Knight, mit denen sie, Origins klammere ich jetzt mal aus, ist ja nicht von denen,
ja.
Auch wenn es auch gar nicht schlecht war. Aber wie man wirklich merkt, die haben die DNA des Spiels beibehalten, haben es aber immer größer gemacht. Das hilft natürlich auch irgendwie im Soundtrack so einen Kernklang zu bekommen, so einen Stil, den man einfach wiedererkennt, der eben auch ähnlich zu den Filmen ist oder generell irgendwie Batman ähnlich ist. Aber da ist es echt spannend, sich anzuschauen, wie hat sich der Soundtrack, der immer ziemlich ähnlich klingt, im Laufe der Spiele auch verändert und das Sounddesign. Ich finde zum Beispiel, die sind wunderbare Beispiele für eine tolle Eröffnungssequenz für Spiele, weil die haben diese cineastischen Opening Credits am Anfang, also man spielt schon eine
Spielpassage. Bei welchen der drei jetzt?
Was meinst du?
Bei welchen der Arkham-Spiele
jetzt? Bei allen dreien so.
Aber bei allen drei, weiß, ja. Okay.
Bei Arkham Asylum ist ja diese berühmte Szene, dass man den Joker immer tiefer in die Anstalt bringt und der redet die ganze Zeit mit einem irgend so Psychozeug und die ganze Zeit werden diese Namen eingeblendet und man merkt so richtig, wow, da geht's jetzt los. Man geht immer tiefer in die Anstalt rein, es wird irgendwie immer gefährlicher, man begegnet ja auf dem Weg auch verschiedenen Charakteren und die Musik in dieser Stelle ist auch einfach super gut komponiert, also man hat dieses Hauptthema von den Batman-Arkham-Spielen, was so eigentlich ziemlich intim auch klingt und dann sich so langsam irgendwie ausbreitet. Also die Tonabstände werden einfach größer. Und auch wie das instrumentiert ist, wie das so in dieser Eröffnungssequenz funktioniert, ist einfach großartig gemacht. Bei Arkham City wird man ja irgendwie in Handschellen aus so einem Gefängnis am Anfang geführt.
Ah ja, richtig. Ja.
Genau, und befreit sich dann. Und dann gibt's, der Kampf ist eigentlich zweigeteilt gegen die Leute. Man kämpft einmal noch in den Handschellen, kämpft sich natürlich trotzdem noch irgendwie butterweich, wie das bei den Spielen halt ist. Und dann gibt's so der Punkt, an dem die Ketten zerspringen. Und auf den Soundtrack wird dann eine neue Ebene gelegt. Der war davor nur so rumgetrommelt und dann kommt eine Melodie dazu. Und die hat sowas tänzerisch Antreibendes, irgendwie jam. Also was
ein Walzer.
Genau, fast schon.
Ein Batman-Walzer.
Genau. Und da wird man eben extrem intensiv sofort in diese in dieses Spielgefühl reingezogen. Und bei Arkham Knight ist es spannend, wie sie das dann in einer größeren Open World umgesetzt haben. Also zum Beispiel, es gibt ja diesen E3-Trailer, der damals rauskam, der zum ersten Mal das Gameplay gezeigt hat. Das war 2014, glaube ich. Da hat man zum ersten Mal gesehen, wie er da über der Stadt, wie er da durchfliegt. Und das ist viel dynamischer, als es bisher war. Regeneffekte, alles grafisch total beeindruckend. Ist ja immer noch grafisch so eins der besten.
Ja, also der einzige Grund, warum es auf der Konsole nicht mehr so gut aussieht, ist die Auflösung. Ja. Aber wenn du es auf dem PC spielst, sieht immer noch großartig aus.
Ja, es ist wirklich krass. Und wie in dieser Großstadt das Klanggefühl gemacht wird, dass du ganz viel Hall-Effekt hast von Sachen, die von weiter weg kommen. Du hast immer diese ganz tiefen Töne und tiefe Frequenzen verbindet man ja immer mit größeren Gegenständen. Daher passt es natürlich, dass man durch diese riesigen Häuserschluchten fliegt. Dass sich die Musik ändert, wenn man man kann ja immer einen Knopf drücken, um das Batmobil zu holen und sofort da rein. Und da ändert sich auch die Musik und wird so ein bisschen bedrohlicher oder wird so ein bisschen bedrohlicher von der Ego-Perspektive aus, also dass man bedrohlicher auf die anderen Leute wirkt. Man hat so ein bisschen das Gefühl von Macht, weil das Batmobil in dem Spiel ja sowieso irgendwie alles kann. Und
ein Panzer, ne?
Ja, genau. und dann gibt es auch tolle Beispiele, dass man aus dem Batmobil wieder rauskommt, dann wird ein Stinger eingesetzt, der ein bisschen länger ist, so 4-5 Sekunden Hauptthema, der einem zeigt, okay, jetzt ist dieser Abschnitt irgendwie vorbei, den man dynamisch evoziert hat. Es kommt irgendwie ein neuer Abschnitt. Also da erfüllt Musik auch wieder verschiedene Aufgaben. Das ist irgendwie auch ein gutes Beispiel. Also das sind Sachen, da gefällt mir der Soundtrack irgendwie persönlich gut. Der ist gut umgesetzt und es gibt auch ein paar irgendwie ganz, ganz spannende Stellen. Bei Arkham City gibt es zum Beispiel immer wieder so ganz starke Ruhepunkte. Man ist am Anfang in diesem Gerichtssaal, wo man sich irgendwie Two-Face oder so irgendwie stellt und dann gab es da einen Mordfall und dann muss man wieder irgendwie was aufklären. Und die Musik beruhigt total, die hat dann sowas ganz, schon fast was Sherlock-Holmes-artiges. Gibt es immer wieder so absolute Highlights, die auch musikalisch irgendwie bombastisch inszeniert sind. Also die hat irgendwie ein gutes Pacing, was bei Spielen ja gar nicht so einfach ist. Kriegt das echt gut.
Wenn ich so Pacing höre und halt, das ist halt ein Spiel, was sehr unsubtil ist. Also das hat weniger diese Geräusche, aber wo ich mich wirklich an dem Soundtrack sehr positiv erinnern muss, ist halt Heavy Rain. Ich finde, das haben die dort, das ist so ein richtig klassischer Soundtrack, wirkt auf mich so, als ob da jetzt wenig ist, was ich noch nie gehört habe. Aber wenn ich so daran denke, wie das mit den Quicktime-Events zusammen funktioniert hat, damals allein um mein Herz schlagen zu lassen und wie sehr es dann in den emotionalen Momenten, die natürlich dann auch übermäßig emotional sein sollen, aber wie es dann auch zusätzlich dort halt, wie gesagt, sehr unsubtil, aber trotzdem sehr effektiv musikalisch reinhaut. Das ist so ein Ding, was mir dann da sehr schnell einfällt von einem vielleicht nicht sehr innovativen Soundtrack, aber einem sehr guten Soundtrack.
Nee, emuliert ja auch bewusst so das, was im Film passiert, ne? Weil es ja genau das sein möchte.
Ja, genau.
Ja. Aber ich stehe immer total auf die Sachen, wo du bei Batman auch schon so ein Beispiel genannt hattest, wo so Ebenen dazukommen. Wir sind ja beide große Fans von Metal Gear Rising und das hat ja auch so das übelste Rockgeschrammel, aber halt auch auf eine Art und Weise, wo du im Kampf bist und du hast diese Musik im Hintergrund und die passt sehr gut zum Kampfgeschehen und ist sowas, was das Adrenalin hochtreiben soll. Und dann passieren halt bestimmte Dinge im Kampf, wo du von einer Phase gegen den Boss in die nächste Phase gehst, so sehr offensichtlich, wo sich etwas ändert. Und dann kommen irgendwie die Lyrics dazu, ne? Vorher waren gar keine Stimmen zu hören und dann kommen sie dazu und der Song bekommt dadurch nochmal mehr Druck. So, und das finde ich super, da stehe ich total drauf.
Da habe ich wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, mir diese Übergänge anzuhören, einfach weil ich mir dieses Spiel oft selbst anguckt habe, aber auch auf dem Internet andere Leute anguckt habe, ja, wie sie spielen und halt dann immer wieder zu merken, natürlich offensichtlich ganz am Anfang, wenn du gegen den ersten Metal Gear kämpfst und halt Rules of Nature im Hintergrund spielt und halt in dem Moment, wo dann die Lyrics kommen, der Rules of Nature schreit und dann, das ist ja an einem bestimmten Punkt im Song, aber diesen Übergang zu diesem Punkt, der findet ja immer an verschiedenen Punkten im vorherigen Track an, ja, weil natürlich immer an Leute zu anderem Zeitpunkt halt den Boss zu diesem Zeitpunkt schaffen und sich halt so bewusst zu machen, dass dieser Übergang dann doch irgendwie immer recht smooth klappt, das war auch sehr faszinierend. Mhm. Ja. Toller Soundtrack.
Ja, ja. Wir können ja nochmal, um vielleicht das Thema für heute ein bisschen abzuschließen, nochmal alle so einen Lieblings-Soundtrack nennen. Gibt es etwas, was ihr als euren absoluten Favoriten bezeichnen würdet? Oder falls es das nicht gibt, vielleicht einfach noch einen Favoriten zu nennen von denen, die wir bisher hatten, wo ihr sagt, das ist so eines meiner Lieblings-Soundtracks.
Wir können ja erstmal wir zwei und dann kannst du da den Abschluss, genau, bieten. Ja, dann fang ich einfach mal an. Also ich sage jetzt mal nicht Nier, das wäre ja so die offensichtliche, langweilige, ja, Antwort, ja. Das ist Nier, ja. aber jetzt, was vielleicht eigentlich, was vor ein paar Jahren die sehr offensichtliche, langweilige Antwort wäre, aber mittlerweile nicht mehr so, aber wo ich gerade wieder reingekommen bin, weil ich da ein bisschen mich mit beschäftige, ist der Halo-Soundtrack. Den höre ich gerade im Moment recht viel wieder privat, weil ich aus irgendeinem Grund, den ich niemandem erklären kann, die Bücher gerade wieder lese. Das heißt, ich höre dann im Hintergrund mir die Playlists von den Halo-Soundtracks an und das ist halt etwas so, was auch mit dem Destiny-Soundtrack gemeinsam, Martin Donald allgemein, dieses eine der für mich besten epischen, ganz klassisch epischen Soundtrack ist mit den Chören und der spektakulären Musik, die dann aber auch teilweise sowas Neuartiges bietet, vor allem mit Halo 2, was wo alle das, so die elektronische Gitarre, so das Leitmotiv immer begleitet, wo alles, was vorher nur episch und orchestral war, jetzt immer noch eine elektrische Gitarre dabei hatte und zwar, ich weiß den Namen leider nicht mehr, von irgendeinem sehr bekannten Künstler, der so eine Virtuose mit dem Instrument ist. Und das fällt mir da sofort immer ein. Da bekomme ich,
schön.
Was natürlich auch sehr viel mit Nostalgie zu tun hat, weil ich fühle mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt, wenn ich so das Halo-Theme höre. Ja, Gänsehaut.
Ich hab die Nostalgie da ja nicht, aber ich mag das Halo-Theme auch super gern. Ja. Allein wenn dieser Chor anfängt, das ist einfach Gänsehaut. Ich mach mal weiter. Bei mir, ich nehme mal ein verhältnismäßig aktuelles, das wäre bei mir Persona 5. Hat, finde ich, einen fantastischen Soundtrack. Was ich da so beeindruckend finde, ne? Also klar gibt es die Kampfthemes und so und das geht in sehr andere Richtungen als dieses typische, okay, wir machen jetzt was Orchestrales, um unser Rollenspiel hier zu akustisch darzustellen, weil Persona halt in der Gegenwart spielt. Und klar, du hast Kämpfe und da stellst du dir halt bestimmte Sachen vor unter der Musik, aber du hast ja auch so Sachen, du gehst zur Schule oder bist zu Hause und selbst dafür gibt es halt Musik in dem Spiel, die wahnsinnig gut passt, die ins Ohr geht und da dann auch bleibt. Und nicht ohne Grund, als wir den Jahresrückblick 2017 hatten, Leo und David haben ja in ihren Passagen, wo sie über das Spiel geredet haben, nichts anderes gemacht, als den Soundtrack gesummt, ja, weil das halt so ein prominenter Teil dieses Spiels ist. Finde ich wahnsinnig beeindruckend, was sie da gemacht haben.
Ich glaube, was ganz gut verbildlicht mit dem Soundtrack ist, ich mag Persona 5 nicht besonders. Und trotzdem, wenn ich an die Musik denke, die halt läuft, wenn es regnet draußen und du irgendwo sitzt, werde ich trotzdem nostalgisch für dieses Spiel. Obwohl ich keine, also wie gesagt, ich mochte das Spiel, als ich gespielt habe, nach 10 Stunden nicht mehr besonders und habe negative Gefühle zum Spiel. Trotzdem werde ich positiv nostalgisch, allein wegen des Soundtracks. Und das ist, glaube ich, ein krasses Kompliment.
Ja, und die machen das auch mit diesem, du triffst so, hast so einen Bossgegner irgendwie in der Mitte des Spiels und da läuft ein bestimmtes Boss-Theme. Und dieses Theme wird dann später nochmal aufgegriffen, wenn es gegen einen deutlich härteren Gegner geht, wo zusätzliche Elemente dazu kommen, wo dann plötzlich die Sängerin mit dabei ist und das bekommt dadurch nochmal eine andere Identität. Was wäre es denn bei dir, Ruben?
Deadly Premonition, das wäre so lustig, wenn du bei der Experte ankommen würdest und sagen würdest, Deadly Premonition.
Ich habe jetzt, während ihr geredet habt, die ganze Zeit irgendwie nachgedacht. Und ich kann es gar nicht so leicht sagen. Ich würde wahrscheinlich The Last of Us sagen, aber einfach nur, weil es da einfach irgendwie am meisten gibt, was mir ganz gut gefällt. Also ich finde diesen Stil, das ist ja von Gustavo Santaolalla mit der Gitarre. Da gibt es irgendwie so am meisten Stellen, die mir irgendwie ganz gut gefallen. Aber mir fällt es schwierig, so meinen Lieblings-Gesamt-Soundtrack irgendwie zu nennen.
Ja, deswegen sage ich ja vielleicht dann einfach noch einen, wo der so in der Top 10 wäre oder so. Genau. Bei mir fällt es auch, also Persona 5 ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Soundtrack aller Zeiten, sondern ist einfach nur einer derer, die ich super gerne
mag. Wen ich sehr hoch schätze, ist, wenn man auch mal über Komponisten spricht, ist David Wise, der die Musik für die Donkey Kong-Spiele gemacht hat. Was man irgendwie gar nicht denkt, weil das so, ja, es sind halt so Affenspiele.
Ey, Ape auch.
Ja, das stimmt, ja.
Diese Affenspiele.
Sind so Affen-Jump'n'Runs.
das neue Genre. Aber ich finde, die sind ja eigentlich sogar berühmt für ihre Musik, oder nicht?
Ja, genau. Und dann hat man wirklich in jedem Level einen neuen Track und die sind alle so gut. Also das Tropical Freeze, auch wenn ich das irgendwie spielerisch jetzt nicht so ganz perfekt fand, aber da sind so viele gute Stücke drin. Das finde ich wahnsinnig
beeindruckend. Auch super abwechslungsreich.
Ja, genau. Ja. Also das ist ja auch was, wofür ich großen Respekt habe, wenn es nicht so fließbandmäßig wirkt. Es gibt viele Komponisten, die machen 10 Soundtracks im Jahr und so und da klingt jeder gleich. Und
gerade Donkey Kong würde sich voll dafür anbieten, so ein völlig unremarkable, einfach so ein lustiger, happy-go-lucky irgendwie Jump'n'Run-Soundtrack. Ja. Aber gerade wenn ich, also ich persönlich auch meine Frau kann vor allen Dingen auf den ersten Donkey Kong Country halt da zurückgreifen, weil ich den als Kind unglaublich viel gespielt habe. Und da sind ja so viel auch ruhige, so melancholische Tracks drin, wo man sich erstmal gar nicht denken würde, dass es in irgendeiner Weise dazu passt und tut's vielleicht auch nicht. Man kann es gar nicht so genau sagen, aber allein dadurch, dass diese Musik dann so den auch in den Vordergrund tritt, formt es dann auch den Rest des Spiels und lässt das dann in so einem anderen Licht wirken.
Und auch noch zwei Sachen, mit denen man vielleicht auch nicht so rechnen wird. Was ich irgendwie auch ziemlich gut fand, war Outlast 2.
Oh, interessant.
Echt? Okay. Ja, da gab es nämlich, aber nur wegen einer Stelle, da gibt es so eine typische Expositionsstelle, wo man halt irgendwie zum ersten Mal diesen ganzen Bösen da begegnet. Ja. Da läuft man auf diese Kirche zu in dem Wald. Und dann wird so ein Klangfeld aufgebaut. Und es gibt immer so Impulse, also so einen ganz starken, tiefen Ton, der immer wieder kommt, so alle 10 Sekunden vielleicht. Und dazu hat man diese Lautsprecheransagen von dieser Sekte. Und das ist auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, was da irgendwie entsteht. Auch extrem obertonreich, also es schwingt sehr, sehr viel die Musik und das hat so irgendwie ein cooles Tonverhältnis. Und das wäre so ein Beispiel.
Das muss ich mir mal anhören.
Ja.
Weil das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja. Outlast 2. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel heute fällt.
Ja. ich kann dir vielleicht diese eine Stelle schicken, weil
es ist
ein spezieller Moment. Und da kann man sich auch noch in Zukunft bestimmt auf ein paar Sachen freuen. Die RPG-Spiele mit Mario, also die Paper Mario, Mario und Luigi und so, jetzt vielleicht nicht so die aktuelleren, aber die hatten immer echt eine gute Auswahl an echt guten Stücken, weil die da halt nicht dieses Jump'n'Run-Zeug machen müssen, dass es irgendwie immer so gute Laune machen muss oder so, wie bei Mario Kart oder so, sondern die haben da so die Möglichkeit, ein bisschen Story reinzubringen, ein bisschen irgendwie eigene Kampfmusik, eigene Musik für verschiedene Gebiete. Und da holen die auch echt ziemlich viel raus. Also das ist ziemlich, ziemlich überzeugend, was
die da machen. Bin ich auch noch hinterher. Ich will ja schon seit einer ganzen Weile mal die Paper Mario-Reihe nachholen. Mhm. Weil zum Beispiel, wie heißt es auf Deutsch, Legende des Äonentors auf dem GameCube, ist ja eines der beliebtesten Spiele
überhaupt. Ist das Thousand-Year-Door, ist es das?
The Thousand-Year-Door. Legende des Äonentors heißt es auf Deutsch. Das Spiel kostet halt heute 160 Euro oder so, wenn es dir gebraucht holen willst.
Legende des Äonenpreises.
Das gibt's einfach nicht mehr so richtig, aber gab's auch
Remake vielleicht.
Ja, also das fände ich super, wenn das mal, oder einfach nur Remaster, weißt du, weil du kannst das Spiel, du musst ja grafisch nicht viel dran drehen. Die Paper Mario-Spiele sehen heute noch super aus. Aber habe ich halt nie den Anschluss gefunden und dann wollte ich es immer mal nachholen. Mhm. Aber schön zu hören, dass die dann auch musikalisch ein bisschen was drauf haben.
Ja, haben sie.
Ja.
Also, das ist schon super.
Sehr schön.
Mir ist gerade noch, will ich noch mal kurz erwähnen, weil das so ein Ding ist, was mir auch gerade so eingefallen ist, weil ich es nochmal angehört habe, wo du nie auf den Soundtrack, der glaube ich noch nie erwähnt wurde, außer bei uns mal, ist halt Division. Ich finde den Soundtrack von The Division absolut großartig, weil es sehr subtil ist, sehr ruhig,
sehr im
Hintergrund, sehr sphärisch. Ja. So genommen ein Ding.
Mhm. Ja, cool.
Ja.
Okay, ich würde sagen, an der Stelle haben wir doch eine ganze Weile über Musik geredet. Du bist demnächst noch, oder demnächst ist schwer zu sagen, in Zukunft bist du noch mal bei Auf ein Bier, ne?
Ja, genau. Aber steht noch nicht fest, wann. Das ist alles noch in der Planung.
Okay, aber
kann man es mal im Kopf behalten.
Bei Auf ein Bier kann man ja sowieso gerne vorbeischauen. Und da hört man dich dann vielleicht auch noch mal. Das wäre doch ganz schön. Wir packen deinen YouTube-Channel als Link in die Beschreibung. Sind zwar jetzt teilweise ältere Stücke, hast du ja am Anfang mal gesagt. Aber trotzdem könnt ihr da mal einen Eindruck bekommen von Rufens Musik. Und ansonsten danke, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wirklich.
Ich danke. Das war sehr aufschlussreich.
Ja, man muss ja wirklich, also du bist ja auch an uns da rangetreten, hast dann nochmal gesagt, ey, das habe ich vor, hatte da Bock drauf. Also vielen, vielen Dank, dass du es gemacht hast, weil es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und also allein der Zelda-Talk war jetzt, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Also sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, was man alles dann mit diesem Thema noch machen kann, wenn man ein bisschen mehr in der Materie drin ist und was für Fazits man da ziehen kann. Das fand ich sehr interessant.
Okay, dann vielen Dank auch euch an den Support dafür, dass ihr uns diesen Podcast und Hooked hier ermöglicht. Schaut, wie gesagt, mal wegen den Links in die Beschreibung. Das soll es gewesen sein für diese Folge Hooked on Topic. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.